Es gibt viele Dinge in der Geschichte der Welt, die richtig wichtige Ereignisse waren. Wir könnten viele Dinge erzählen. Also wenn wir darüber nachdenken, was alles passiert ist, es sind viele Veränderungen, die nur im 20. Jahrhundert vorgekommen sind, die die ganze Welt gewaltig geändert haben. Aber davor waren auch viele andere Sachen. Ich glaube, einer der größten aber war das, was Johann Gutenberg entdeckt hat und erfunden hat. Johann Gutenberg ist ein Mann, der ist geboren 1400 in Mainz in Deutschland, verstorben 26. Februar 1668, so der war 68 Jahre alt, also 1468. Und er gilt als Erfinder des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalletten, also wie sagt man das genau? Blättern habe ich gehört, das kann nicht sagen Blättern. Also Metalllettern, also mobile Letterdruck und der Druckpresse. Also wir kennen die Geschichte. Also Lettern ist ein englisches Wort irgendwie, aber gut. Und was war eigentlich seine Meisterleistung, was der Johann Gutenberg damals gedruckt hat? Es war die Bibel in lateinischer Sprache, Gutenberg Bibel. Die Gutenberg Bibel entstand zwischen 1452 und 1454 in Mainz. Okay, in Latein gedruckt, wichtigste Bücher dieser Zeit, einer der wichtigsten Bücher. Dieser Buchdruck war notwendig, weil nicht lange danach, im 16. Jahrhundert, 1517, kam dann ein Mönch und war erbost, dass ein anderer katholischer Mönch Ablässe verkauft hat wie ein Freibrief für Sünde und hat seine 95 Thesen auf der Kirchentür zu Wittenberg drauf gepostet. Und wir posten heute auf WhatsApp oder auf Facebook und die ganze Welt sieht das sofort. Damals war das dann an und für sich etwas, das Luther dachte, nur für Wittenberg wichtig wäre. Und er hat es dann dort gepostet. Das war, wo alle hingegangen sind, um die neuen Nachrichten zu lesen. Aber es blieb nicht in Wittenberg, weil das eigentlich kopiert wurde, gedruckt wurde und dann verteilt wurde im ganzen deutschsprachigen Raum. Und dadurch entstand mit der Zeit die Reformation, wo das Wort Gottes dann zum Schluss nicht nur auf Lateinisch, sondern sogar auf Deutsch übersetzt und gedruckt wurde und weitergegeben wurde. Der Buchdruck hat dann natürlich sehr, sehr viel verändert in unser Leben. Kannst du dir vorstellen, ein Leben ohne Bücher? Dafür ist sogar die Tatsache, ist es sogar dafür zuständig, dass Menschen, mehr und mehr Menschen gelernt haben zu lesen. Weil Lesematerial eigentlich vielfältig vorhanden war. Analphabetismus ist dann dadurch auch weniger geworden. Menschen wurden mehr gebildet, haben gelernt, mehr nachzudenken. Menschen konnten was schreiben und dann weitergeben. Das hat unsere Welt eindeutig verändert. Und Gutenberg war ein Mann, der viel bewegt hat. Und wir sollen auch Danke sagen und uns dem Herrn danken dafür. Und da gibt es andere Menschen, die Dinge negativ bewegt haben. Also wenn ich an einen Charles Darwin denke und seinem Buch, was er als eigentlich Spitzenreiter dieser Evolutionslehre, als einer der Hauptbefürworter, er war nicht der Erste, der das geglaubt hat oder geschrieben hat, aber sein Buch wurde eigentlich verwendet und heute sind Menschen total begeistert von dieser falschen Denkweise und Lehre. So, der Darwin hat vieles nicht gewusst damals, das man heute weiß. Und es ist eigentlich schlicht und einfach nicht möglich, dass unter den verschiedenen Tierarten ein Tierart zu einem anderen Tierart wird. Alles, was der Darwin da auf den Galapagos beobachtet hat, war eine Veränderung innerhalb eines Tierartes, was niemand abstreitet. Und daraus hat er gesagt, Gott hat uns nicht geschaffen. Und Menschen wollten das hören. Menschen haben das geglaubt. viel verändert durch dieses Buch und durch diese Lehre. Positive Beispiele, negative Beispiele. Aber für uns heute ist es wichtig, dass wir aufpassen, dass wir Jesus nicht auf der gleichen Ebene wie wichtige Menschen der Vergangenheit geben. Dass der Herr Jesus, ja, der war ein guter Mensch, der hat gut gelehrt, ich mag seine Gleichnisse, ein Gleichnis vom verlorenen Sohn ist so toll und das mag ich wunderbar. Der war so ein guter Mensch, der war so wie ein Gutenberg, der hat alles verändert nach seiner Zeit. Oder irgendein anderer, der ist so einfach ein Mensch, der extrem viel Einfluss hatte. Wenn wir über Jesus so denken würden, dann denken wir falsch, richtig falsch, so total falsch. Jesus ist nicht einfach ein guter Mensch, der viel bewegt hat und eine neue Lehre eingeführt hat. Unsere Bibelstelle sagt uns etwas klar und deutlich aus. Und nicht nur diese Bibelstelle, viele andere Bibelstellen. Johannes Evangelium Kapitel 1 sagt es ganz klar und deutlich. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist Gott. Wir sehen hier in Jesus was Einzigartiges. Das Problem, das wir Menschen haben, und ich meine jetzt nicht unbedingt wir hier in diesem Raum, aber Menschen also allgemein, die Menschheit, das Problem, das wir immer wieder begegnen, ist, dass wir schätzen die Bedeutung Jesu viel zu gering. Wir sehen ihn als einfach ein guter Mensch, jetzt menschlich betrachtet. Aber der Unterschied zwischen jemandem, der gläubig ist, der ein Christ ist, und jemandem, der bloß Jesus schätzt und meint, ja, der war ein guter Lehrer oder ein guter Mensch, ein Reformierer oder was auch immer. Der Unterschied ist genau dieser Punkt, was der Paulus hier in 1. Timotheus 3, Vers 16 sagt. Paulus sagt uns hier, dass ein großes Geheimnis hier in Jesus Christus offenbart worden ist. Ein Geheimnis bedeutet nicht jetzt etwas, das wir heute nicht erkennen und verstehen können. Geheimnis in diesem Zusammenhang bedeutet etwas, das in der Vergangenheit nicht offenbart wurde, ein Geheimnis war und jetzt erkannt ist in Jesus Christus. Und dieses Geheimnis oder diese Realität, die vorher nicht klar war, aber jetzt ganz klar ist, ist das Geheimnis oder die Botschaft der Gottseligkeit. Und dann wird diese Botschaft der Gottseligkeit definiert. Wir müssen das jetzt im Zusammenhang verstehen. 1. Timotheusbrief dreht sich um die Gemeinde. Paulus schreibt eben Timotheus und erklärt ihm, wie wir in Vers 15 gesehen haben, dass falls er selbst nicht schnell kommen könnte, hat ihn den Brief geschrieben, damit er weiß, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welche die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist die Versammlung von neugeborenen Menschen. Menschen, die Jesus Christus persönlich kennen und eine Beziehung mit ihm durch Glauben, durch Gnade haben. Und diese Gemeinde, 1. Timotheusbrief, auch 2. Timotheus, auch Titus, diese Briefe erklären uns, wie Gott will, dass eine Gemeinde funktioniert. Und wir haben in Kapitel 3 jetzt zum Beispiel die Voraussetzungen für Ältesten, die Voraussetzungen für Diakone, auch wie man miteinander umgehen soll, wie man in der Gemeinde miteinander umgehen soll und noch viel mehr im 1. Timotheusbrief. So, was er damit sagt, ist, die Gemeinde ist die Versammlung der gläubigen Menschen, die auch gottesfürchtig sind oder gottselig. Wir haben unsere Dienstagabend Bibelrunde, das heißt eben Wachstum in der Gnade Kurs, und das ist Streben nach Gottseligkeit. Weil ein Christ ist nicht bloß jemand, der sagt, Jesus ist wunderbar, guter Lehrer. Ein Christ ist jemand, der genau das sagt. Jesus ist Gott und er verdient meine Hingabe. Er verdient mein totales Lebensenergie und Kraft, dass ich ihn nachfolge und diene. Wer Jesus nicht kennt, schätzt Jesus viel zu gering. Das ist ein Geheimnis. Es ist aber etwas, das Gott im Jesus Christus im Neuen Testament klar gezeigt hat, was der Messias tun wird. Und jetzt dürfen wir diesen Jesus verehren, ihn wirklich als Gott selig, als gottselige Menschen dienen oder gottesfürchtige Menschen nachfolgen und dienen. Gott ist Mensch geworden. Was ist das, was er als erstes sagt hier? Wir haben 6 Punkte heute und ich werde jetzt durch diese 6 Punkte ziemlich zügig durchgehen. Aber unser Ziel ist einfach zu erkennen, wie wunderbar das ist, was Gott in dieser Welt in Jesus Christus getan hat und tut. Und zu Weihnachtszeit, wenn du daran denkst, hier ist ein Baby in der Krippe und dann sagst du, wow, das ist ja so niedlich, das ist so schön. Wer mag ja nicht diese Eseln und diese nette, was weiß ich, andere Tierchen, die da herumwandeln und da ein Stroh und in einer Krippe und so irgendwie nächtliche Wunder, Zauberwunder oder was weiß ich und Engeln, die singen, oh, das ist so eine tolle Geschichte. Wenn es da bleibt, wir sagen, oh, das ist so eine nette Geschichte, so ähnlich wie Schneewittchen, die so schläft und dann irgendwann mal wird sie eben so wieder wach und so weiter und nettes, dann wird es verpasst. Was da in Bethlehem passiert ist damals, ist genau, was hier steht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Vielleicht hat jemand hier ein Elberfelder. In Elberfelder steht das Wort, fehlt das Wort Gott. Da ist das Wort, glaube ich, er ist offenbart worden. Das entsteht ganz einfach deswegen, weil das Wort für er ist Hos. Also wer ist eigentlich? Und das Wort für Gott ist Theos. Hos Theos. Damals, als die Bibeln dann verbreitet wurden, wurden sie alle abgeschrieben. Einer ist vorne gestanden, hat gelesen, die anderen haben abgeschrieben. Und zwischen Hos und Theos ist ein ganz winziger Unterschied vom Hören her. Und hier sehen wir wieder eine wunderbare Tatsache, dass obwohl hier ein Unterschied ist vom Text her, es kein Unterschied ist von der Bedeutung her. Gott hat sein Wort bewahrt. Wenn jetzt Theos das Ursprüngliche wäre, dann hätten wir auch hier natürlich einen sehr starken Beweis für die Göttlichkeit Jesu. Aber auch ohne Theos, es ist ganz klar, dass Jesus Gott ist in der Bibel. Wenn es nur Hos ist oder wer Gott, der ist Mensch geworden. So kurz gesagt, Christus, Gott, ist offenbart worden. Das Wort geoffenbart hier ist auch ganz wichtig. Weil das, was hier nicht steht, ist, dass er geboren wurde oder einen Anfang hatte. Sondern was ganz anderes. Der vorher nicht geoffenbart wurde, nicht gesehen wurde, wurde geoffenbart. Das Wort offenbart hier ist etwas, das man klar und deutlich sieht. Das ist genau das gleiche Wort, das in der Apostelgeschichte vorkommt, wo der Mann, der vor dem Tempel 40 Jahre lang gesessen ist und gebettelt hat, weil er lahm geboren wurde. Und dieser Mann wurde durch Petrus dann geheilt. Und der Hohe Rat wollte eigentlich wirklich sagen, dass das nicht passiert ist. Wollten verleugnen, dass hier ein Wunder passiert ist. Und dieser Hohe Rat sagte dann, wenn wir es eigentlich verleugnen könnten, so würden wir. Aber es ist offenbar, dass ein Wunder hier passiert, dass was Großes passiert ist. Offenbar heißt, man kann es nicht verleugnen. Es ist eindeutig zu sehen. Es ist wie ein Stern oder wie die Sonne, die da strahlt an einem sonnigen Tag. Kannst du sagen, die Sonne ist nicht da? Schau nicht ganz genau hin, das wird deine Augen wehtun. Es ist offenbar, dass da die Sonne ist. Kannst es nicht übersehen. Hier ist dann eben ein starkes Wort. Gott wurde, vorher war er nicht klar und deutlich wie jetzt zu sehen. Es war durch den Propheten verkündigt, wurde im Alten Testament gesagt. Aber jetzt ist Gott geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, jetzt sehen wir und sind mit Gott verbunden. Wir sehen ihn als Menschen. Er ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Fleisch hier bedeutet jetzt nicht, wie in Galaterbrief, das sündige Ich, sondern körperlich. Er ist Mensch geworden. Denk darüber nach, was das wirklich bedeutet. Dass allmächtiger Gott Fleisch geworden ist, um sich zu zeigen. Jesus sagte, niemand hat den Vater gesehen als den Sohn. Wer den Sohn gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wenn du Jesus Christus anschaust, wenn du im Wort Gottes über Jesus liest, siehst, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Und du merkst, Jesus war kein Schablonmensch sozusagen, wo wie ein Roboter, er ging durch von einem zum nächsten und hat einfach immer die gleiche Worte, gleiche Botschaft verwendet. Wie er wunderbar durch die Gleichnisse redet. Wie er wunderbar Menschen unterschiedlich begegnet. Nikodemus, ein hochreligiöser Mensch, hat er ganz anders begegnet als die Samariterin beim Brunnen. Ganz anders. Es war an und für sich die gleiche Botschaft, aber es wurde ganz anders erzählt. Oder der reiche Jüngling, wie er mit der reichen Jüngling umgegangen ist, war ganz anders, als wie er mit Nikodemus umgegangen ist. Jesus kannte die Menschen und er hat die Menschen selbst ermutigt und geholfen, dort wo sie waren, um sie dann richtig anzusprechen. Das ist Gott, allmächtiger Gott, unter uns, der wirkt und dient. Wie erkennen wir, wie wichtig das ist? Musste Gott das tun? Wäre Gott ungerecht gewesen, hätte er uns einfach sterben lassen und in der Hölle fahren lassen? Wäre das ungerecht gewesen? Das wäre nicht ungerecht, das wäre genau das Gegenteil. Das wäre die Härte der Gerechtigkeit. Aber Gott, obwohl er heilig ist, ist auch gnädig und liebevoll. Und daher wollte und ich darf sagen, konnte Gott nicht einfach zuschauen und sagen, ihr habt's verdient, tschüss. Sondern wie wir dann nächste Woche ein bisschen betrachten werden, er hat die große Verheißung gegeben, das große Versprechen. Gleich bei Adam fing's an. Ich schaffe für euch eine Lösung. Und die Lösung war, selbst Gott ist Mensch geworden. Denken wir darüber nach. Danken wir und loben wir Gott. Gott ist Mensch geworden, kam unter uns. Vielleicht hast du jemand, den du besonders schätzt, irgendeinen Sportler oder ein Dichter oder Schreiber. Und du würdest den Menschen vielleicht gerne persönlich kennenlernen oder mal treffen. Denk darüber nach, diese Menschen sind im Vergleich zu Jesus gar nichts. Das sind nur Menschen. Jesus ist Gott. So, was unterscheidet sich jemanden, der ein Christ ist, der in der Gemeinde Jesu ist, der wirklich diese Grundfeste der Wahrheit ist? Das erste ist, dass ein Christ sagt, Jesus ist Gott. Gott wurde in Jesus offenbart. Er ist nicht ein einfacher Mensch. Gott besuchte die Menschheit in Jesus Christus. Das ist die Wahrheit. Das ist ein großer Unterschied. Zweitens, was ist passiert? Jesus wurde als gerecht erwiesen. Seine Sündlosigkeit wurde durch die Auferstehung bestätigt. Jesus Christus sagt uns unsere Stelle hier, gerechtfertigt im Geist. Hier ist die Frage, was genau hier mit Geist gedacht wird. Weil natürlich im originalen Sprache hast du jetzt keine Groß- und Kleinschreiben. Ist das jetzt Geist, wie wir auch alle eine Geist haben? Oder ist das jetzt der Heilige Geist? Und da kannst du dann die verschiedenen Bücher, Kommentare lesen und du wirst mehrere Meinungen finden. Was heißt hier gerechtfertigt im Geist? Manche sagen, okay, das heißt, der Herr Jesus in seiner Lebeweise, in seinem Geist, sein, man auf Englisch würde man sagen, sein Spirit, also wie seine Haltung gegenüber Gott und sein sündloses Leben, dass er sein ganzes Leben lang ohne Sünde den Vater treu war, ein treuer Geist hatte vor Gott, dass er dann in diese Sündlosigkeit dann gerechtfertigt war vor Gott. Ich glaube, das geht nicht weit genug, weil natürlich die große Bestätigung, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist, war nicht bloß, dass er sündlos gelebt hat. Es war, dass er 3 Tage nach seinem Tod auferweckt worden ist. Und ich glaube, wir können diese Stelle am besten wirklich verstehen, wie es hier in Schlachter, auch in Elberfeld, in den vielen Übersetzungen steht, dass es wirklich bedeutet eben, dass es den Heiligen Geist ist. Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist bestätigt als gerecht von Anfang an. Als er getauft wurde, kam der Geist Gottes auf ihn in Form einer Taube. Und was war da? Der Vater sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Bestätigt durch einen sichtlichen Form vom Heiligen Geist. Du siehst auch, der Heilige Geist hat ihn auch dann nachher, nach seinem Tod, auferweckt. Und das ist etwas, das zeigt, dass Jesus kein Mensch ist wie allen anderen. Eine wunderbare Realität. Sündlosigkeit wurde bei der Auferstehung bestätigt. Wie ist es, dass wir wissen, dass er sündlos war? Was wäre, wenn er einfach tot geblieben wäre? Wisst ihr? Dann wäre er eigentlich tot gewesen wegen wie alle anderen Menschen. Aber die Tatsache ist, er konnte nicht tot bleiben. Schau Römer 1, Vers 4 an. Römer 1, Vers 4, der große Brief von Paulus, wo er eben das Evangelium klar und deutlich erklärt. Er steht hier. Wir fangen mit Vers 2 an. Okay, Paulus wurde für das Evangelium ausgesondert. Dieses Evangelium, das er zuvor verheißen hat, das heißt eben Jesus verheißen hat, im Heiligen Schriften durch seinen Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch. Und hier ist Vers 4. Und erwiesen ist als Sohn Gottes, wie? Im Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist, was ihn erwiesen hat als den Sohn Gottes, die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Wir betonen das in unserer Gemeinde wirklich sehr, sehr oft. Aber man kann es nicht genug betonen. Ein Christ ist nicht nur jemand, der glaubt, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist. Ein Christ ist jemand, der auch wirklich versteht, Gott hat Jesus auferweckt. Er starb am Kreuz für meine Sünden und er wurde 3 Tage nach seinem Tod auferweckt. Er ist auferstanden und er lebt heute. Er wurde gerechtfertigt im Geist. Der Heilige Geist zeigte, dieser Jesus ist tatsächlich gerecht. Das ist im Gegenteil zu dem, was die Menschen damals gesagt haben. Was haben sie damals gesagt? Er dient Satan. Er ist ein Ungerechter. Er ist schuldig. Und sie sagten, er muss schuldig sein, weil man ihn am Kreuz kreuzigt. Und eben alles, was am Kreuz gekreuzigt ist, ist verflucht vor Gott, wie es im Alten Testament steht. Tatsache ist, er wurde von Gott verflucht, aber nicht wegen seiner eigenen Sünden, sondern wegen unserer Sünden. Und dann seine Gerechtigkeit wurde bewiesen, indem er auferweckt worden ist 3 Tage danach. Preis dem Herrn für seine Auferstehung. Das ist unser Jesus. Und die Stelle sagt, anerkannt groß ist das Geheimnis. Was für eine große Botschaft Jesus Christus ist. Megabotschaft. Das Wort groß ist mega. Anerkannt, erkannt, Megabotschaft haben wir hier, Leute. Verstehst du das? Geh nicht nach Mega irgendwas und denk an materialistische Dinge. Das ist nichts mega im Vergleich zu Jesus. Jesus, Gott, der Fleisch geworden ist, der Mensch geworden ist. Jesus, Gott, der für unsere Sünden gestorben ist und durch den Heiligen Geist auferweckt worden ist. Jesus Christus, der von Engeln beobachtet wurde. Der ist kein normaler Mensch wie du und ich. Es gibt vielleicht, ich glaube schon, dass Hebräerbrief lehrt, dass Menschen auch einen Schutzengel haben. Das kann ich gut annehmen. Aber bei Jesus, die Engel waren bei jeder Ereignis in seinem Leben vorhanden. Bei seiner Geburt. Wir lieben das. Gloria. Also, was, die Engel sind erschienen und konnten nicht schweigen. Ein Retter ist geboren für die Menschen. Aber nicht nur bei seiner Geburt haben die Engel Jesus begleitet, also und bedient. Es war auch bei der Versuchung in der Wüste nachher. Er war so schwach und er war treu und er widerstand den Teufel. Und dann zum Schluss kamen Engeln und dienten ihm und stärkten ihn. Auch im Garten Gethsemane vor seiner Kreuzigung. Er betete, er blutete, er hat Blut geschwitzt. Er war fast am Sterben im Garten Gethsemane. Und wer kam? Die Engel kamen und stärkten ihn und dienten ihm. Bei der Auferstehung, die Engel waren vorhanden. Wunderbare Geschichte. Und erinnert euch, was die Engel gesagt haben? Warum sucht ihr den Lebendigen unter der Toten? Er ist auferstanden, wie er euch gesagt hat. So, die Engel waren die Ersten, die das verstanden haben. Und wirklich erkannt haben. Und das hat er euch eh gesagt. Was ist los mit euch? Habt ihr nicht zugehört? Das hat er eh gesagt. Die Engel kannten und sie bewundern, was Gott in uns tut, in Menschen tut. Denkt daran, alle Engel wurden heilig geschaffen, sogar der Satan. Und Satan hat sich durch Hochmut sündig vor Gott gemacht. Ein hochmütiger Satan. Er war ein abdeckender Cherub und durch Hochmut sagte er, ich will so sein wie Gott. Und ist gefallen und hat dann viele Engel mitgenommen. Und diese Engel, die mit Satan sündig geworden sind, die haben keine Heilsmöglichkeit. Die sind in ihrer Sünde bestätigt und verloren für ewig. Keine Möglichkeit, Errettung zu bekommen. Und dann schauen diese Engel uns Menschen an. Und wir sind als Sünder geboren und haben alle die Möglichkeit, errettet zu werden. Und sie denken, was ist da jetzt los? Warum nehmen sie das nicht an? Warum denken sie nicht darüber nach? Warum lesen sie nicht das Wort Gottes? Wisst ihr nicht, Jesus ist da. Jesus ist gekommen. Engel haben alles verstanden. Engel haben Jesus auch verherrlicht und die Engel waren auch dabei bei der Himmelfahrt. Nach der Auferstehung haben sie dann verkündigt, er ist auferstanden. Dann, nachdem Jesus im Himmel gefahren ist, waren Engel da und sagen, wieso schaut ihr jetzt da oben hin? Der wird eines Tages zurückkommen, so wie er gegangen ist. Ständig. Und das zeigt auch, dass Jesus anders ist als alle anderen Menschen. Aber ist das nicht interessant, dass der nächste Punkt hier in 1. Timotheus 3 redet dann von verkündigt unter den Heiden, redet von Verkündigung. Und wer sind die Verkündiger? Sind es die Engel? Gott hätte die Engel diese Aufgabe geben können. Aber nein, Gott will, dass Menschen, die die Erlösung selbst erlebt haben, diese Botschaft hinausbringen, hinaustragen in diese Welt. Und unter den Heiden wunderbar zu verstehen, diese Botschaft, die anerkannt Mega-Botschaft, die wir jetzt hier haben, ist die Mega-Botschaft, die sagt, Jesus ist für die ganze Welt, nicht nur für die Juden. Hier sehen wir wieder eine klare Bestätigung, dass diese Botschaft von Gott kommt, weil kein menschlicher Botschaft, keine menschliche Gruppe würde jemals die Erlösung und Heil für alle Menschen auf der gleichen Ebene stellen. Die würden sicher tun genau das, was die Juden damals getan haben, indem sie falsch sich selbst irgendwie als besser betrachtet haben als die Nichtjuden, die heidnische Menschen. Und sie haben die Nichtjuden, die Heiden, regelrecht verachtet. Wirklich verachtet. Das ist, was menschliche Sünde, fleischliche Botschaft ist. Wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten. Aber Jesus kam, Jesus starb, Jesus ist auferstanden. Jesus sagte, geht hinaus und verkündigt das Evangelium, nicht nur hier in Jerusalem, sondern überall. Petrus bekam dann eben die Botschaft von dem Herrn, geh jetzt hin zu Cornelius. Und Cornelius, ein Römer, ein Hauptmann, ein Soldat, und selbst er darf errettet werden. Das ist eine Botschaft von Gott. Alle Menschen auf der gleichen Ebene, kein Unterschied zwischen Hautfarbe, kein Unterschied zwischen nationalen Hintergrund, kein Unterschied, ob Mann oder Frau. Menschen sind Menschen und alle Menschen haben einen Weg, nur einen Weg, und das ist Jesus. Das ist eine Mega-Botschaft. Du musst jetzt nicht nach Himalaya fahren und dort einen Berg umrunden auf deine Knien, um Gott zu gefallen. Du musst gar nichts tun, außer einfach zugeben, du bist verloren. Und Jesus hat alles vollbracht und Jesus im Glauben annehmen. Er wurde verkündigt und genau das ist dann der nächste Punkt. Diese Botschaft wurde angenommen. Noch einmal, das Wirken Gottes, ein Mega-Botschaft, dass Menschen so eine Botschaft hören und dann das im Glauben annehmen durch das Wirken des Heiligen Geistes. Denkt darüber nach, dass hier haben wir ein Bild vom Äthiopien-Kämmerer und der liest in Jesaja und er sagt, von wem spricht der Prophet hier? Wer ist das? Jesaja 53. Der Heilige Geist schickt Philippus dahin zu ihm und Philippus steigt dann im Wagen hinein und sagt, verstehst du, was du liest? Nein, ich verstehe es nicht. Wer ist das? Und er verkündigt Jesus. Ein wichtiger Beamter. Und was? Der glaubte und ließ sich taufen. Was? Wieso? Weil Gott wirkt. Das ist das Wirken Gottes in einem Leben. Das ist genau das. Gott ist Fleisch geworden. Diese Botschaft, dass ein Mann gekreuzigt wurde als Verbrecher. Aber der war kein Verbrecher. Das ist Gott. Das war eigentlich etwas, sie haben gegen den Christen gespottet, die Römer teilweise. Ihr glaubt an euren gekreuzigten Kriminellen. Also wir denken, als ob dieses Kreuz irgendwas Schönes wäre. Damals gab es nichts Schlimmeres, nichts Niedrigeres, als dass jemand gekreuzigt wurde. Das war wirklich das Pöbel der Welt. Das war wirklich die schlimmsten Menschen. Das Schlimmste, was man erleben könnte. Und der soll jetzt euer Retter sein, dieser Gekreuzigte? Ja. Warum? Weil er auferstanden ist. Der Geist hat bestätigt, dass er für unsere Sünden gestorben ist. Genau wie Jesaja 53 das klar und deutlich sagt. Für unsere Strafen wurde er geschlagen. Für unsere Sünden ist das passiert. Wunderbar groß ist diese Megabotschaft, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Aber da geht's noch weiter. Unser letzter Punkt ist dann eben, Jesus wurde vom Vater hoch erhöht. Vom Vater hoch erhöht. Die Botschaft ist nicht nur für die Juden, es ist für die ganze Welt. Es ist die Erfüllung der Verheißung, die Gott Adam gegeben hat, damals im Garten Eden. Und jetzt, nachdem Jesus alles vollbracht hat, nachdem er seine Jünger auch sagte, geht hinaus und verkündigt das Evangelium, der Herr Jesus wurde dann selbst vom Vater im Ehren angenommen. Er ist im Himmel emporgegangen. Das lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 1. Und wir sehen hier, dass die Menschen wirklich erkannt haben, das, was Philipper 2 sagt. Nun schlagen wir Philipper 2 auf. Dass Jesus Christus hoch erhöht wurde. Dieser Mann, Jesus, ist kein normaler Mensch wie du und ich. Er ist Gott, der Mensch geworden ist und dann zum Schluss, der gestorben ist, aber wieder auferstanden ist. Und er ist nicht einfach verschwunden. Es war absichtlich, dass die Jünger Jesu sehen sollten, dass er im Himmel hochfahren musste. Und dann oben in den Wolken ist er verschwunden. Also ich kann mir das kaum vorstellen. Überlegt euch, versucht selbst daran zu denken, wie wäre es, wenn ich dort gewesen wäre. Was würdet ihr meinen, wenn ich heute auf einmal mitten in der Predigt anfangen würde zu schweben in der Luft und gehe weiter und weiter und dann gehe ich durch die Decke durch und dann bin ich weg in den Wolken. Die würden sagen, was habe ich heute gegessen? Wahrscheinlich, oder? Oder ist da irgendwas in der Luft? Nein. Damals war es aber ganz anders. Jesus Christus, es war eindeutig klar, wer Jesus Christus ist. Jesus, Gott, der Mensch geworden ist. Jesus, der seine Aufgabe erfüllt hat, der das für uns am Kreuz gestorben ist. Und jetzt wird er vom Vater wieder im Himmel angenommen. Er fährt hinauf. Und das, was Philipper 2, Vers 9 sagt, Jesus war gehorsam, Vers 8, gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, Vers 9, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Das ist, was ein Christ glaubt. Das ist kein Johann Gutenberg hier. Das ist Gott. Das ist Gott, der Mensch geworden ist. Das ist der, der den Namen über allen Namen hat. Vers 10, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Amen. Matthäus 8, Vers 18, 28, Vers 18, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht oder alle Autorität im Himmel und auf Erden. In Herrlichkeit wurde er aufgenommen, anerkannt, als wer er ist. Den Anfang der 70er Jahren gab es noch in Iran einen Schah, einen König. Dieser Schah nannte sich nicht bloß Schah, was heißt König, sondern Schah der Schahen, König der Könige. Und er veranstaltete Anfang der 70er Jahren ein Riesenfest in Iran, um zu feiern einen bestimmten Jahrestag seit der Gründung der persischen Reich oder persische Imperium. Bei diesen Feierlichkeiten hat er alle große Weltherrscher oder jetzt Politiker eingeladen. Und dann da ging er hin zum eben diesen großen Grabstätte vom damaligen Herrscher von Persischen Reich und sagte, ich bin noch da und ich wache. Er sagte in einem Interview, es ist nicht einfach, König der Könige zu sein. Manche Länder haben wirklich überlegt, sollen wir unser König hinschicken zum Schah vom Iran? Weil das wäre natürlich nicht gut, dass unser König sich vor den Schah von Iran beugen würde. Dann würde es ihn irgendwie wichtiger darstellen als unser König. Dann wäre er wirklich König der Könige. Der hat so viel Geld in diesen Feierlichkeiten da hineingesteckt, dass sein Volk, wovon das Volk nichts hatte, dass das Volk mehr und mehr unglücklich wurde mit ihm. Und 1979 ist bekannt, was in Iran passiert ist. Der König der Könige wurde gestürzt. Nach langer Herrschaft, der ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich König geworden in Iran. Weg. Er hat sich selbst dargestellt als großer König. Das Volk hat ihn abgelehnt. So ist es bei Jesus nicht. Schon gar nicht, was der Vater betrifft. Es war nicht, dass Jesus sich dargestellt hat, als ich bin der große König der Könige. Und der Vater im Himmel sagte, ja, was auch, wie du meinst. Der Vater sagt, jetzt kommst du zu mir. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ich gebe dir die Anerkennung, die du bekommen sollst. Ich werde dich wirklich hoch erhöhen. Du hast einen Namen über allen Namen. Das kann niemand von dir wegnehmen. Eines Tages wirst du zurückkommen. Und das werden alle dann erkennen. Und das ist, was hier auch sagt, Vers 11. Und alle Zungen bekennen, alle Knie derer beugen, die im Himmel und unter der Erde und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Nicht nur der Vater wird Jesus Anerkennung oder gab Jesus Anerkennung. Der Tag kommt, wo dieser Jesus, der damals gekommen ist, von allen Menschen, ob sie an ihm glauben und ihn als Retter annehmen oder ihn ablehnen, alle Menschen, die jemals gelebt haben, werden zugeben, er ist Herr. So, wie ist es bei dir? Kennst du Jesus? Liebst du Jesus? Folgst du ihm nach? Wenn wir diese Stelle betrachten, möchte ich kurz etwas in 1. Timotheus 3 zeigen, bevor wir fertig sind. Gott ist Fleisch geworden, aber nur der Geist Gottes ließ ihn erkennen als Gott. Siehst du auch hier Parallelen mit Galaterbrief? Du und ich, wir können nur durch die Kraft des Heiligen Geistes Jesus wirklich dienen. Nicht durch die Werke des Gesetzes. Nicht indem wir bloß fleischlich versuchen, etwas Gutes für Gott zu tun. Wir müssen vom Geist Gottes bemächtigt und gestärkt und geleitet werden. Das ist etwas extrem wichtig. Zweitens, Engel haben ihn beobachtet und gedient, aber nur Menschen haben ihn unter den Heiden verkündigen dürfen. Das ist dieser Gegensatz. Fleisch, aber nur durch Geist. Menschen verkündigt, aber eben nur die Engel durften es nicht und die Menschen müssen das machen. Auf Erden geglaubt, aber im Himmel mit vollkommener Anerkennung angenommen. Auch wenn heute nicht alle Menschen auf Erden Jesus annehmen und Erkennung schenken, ändert das nichts an seiner Anerkennung vor Gott, wer er tatsächlich ist. Es ist wirklich nicht gering, was Jesus oder was Gott in Jesus Christus getan hat. Das ist eine mega Botschaft. Gott muss das nur einmal tun. Und das ändert alles. Und wie ich einmal mit einem Bekannten über die Auferstehung Jesu gesprochen habe und ihm erzählt habe, wie die Bibel das lehrt und dass die Augenzeugen im Neuen Testament, dass auch die ganze Handschriften wirklich zeigen, dass was wir heute haben, ist tatsächlich das, was sie damals geschrieben und geglaubt haben. Und dann habe ich ihm einfach die Frage gestellt, du würdest aber schon zugeben, dass wenn sowas passieren würde, nämlich dass ein Mensch behauptet, dass er sterben wird und 3 Tage danach wieder auferstehen wird, vorher, bevor es passiert, dass wenn sowas passieren würde, dass dieser Mensch was ganz Besonderes ist, anders als alle anderen Menschen, oder? Das würdest du schon zugeben, oder? Das würde alles ändern. Der war echt tot, 3 Tage lang, und jetzt lebt er wieder. Dann müssten wir herausfinden, wer der ist und wie das passiert ist, oder? Und der schaute mich an und ganz ehrlich sagte, ja, eigentlich schon. Das würde alles ändern. Nur er sagte dazu, aber ich glaub's nicht. Und er hat es zum Punkt gebracht. Du kannst die ganze Botschaft hören, du kannst die ganze Botschaft sogar verstehen. Aber wenn du es nicht glaubst, und der Glaube ist ein Geschenk Gottes, wo der Geist Gottes unser Herzen aufmacht, unsere Augen aufmacht, wenn wir es nicht glauben und dazu Ja sagen, dann werden wir davon nicht profitieren. Liebe Geschwister, angenehm, anerkannt, groß, mega ist diese wunderbare Botschaft. Beten wir und lassen wir im Geist Gottes uns leiten, damit wir diese Botschaft verkündigen und damit wir wirklich in seiner Kraft dieser Mega-Event der Geschichte, die nicht nur mit der Geburt in Bethlehem zu tun hat, sondern mit seinem ganzen Leben bis zu seiner Erhöhung zum Schluss, sein Himmelfahrt und dass er neben den Vater zur rechten Seite des Vaters gesetzt wurde im Himmel. Das ist die Botschaft von Christus. Und zur Advent und auch zur Ostern, das ganze Jahr durch, ist das die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. In Jesus hat Gott etwas so Wunderbares getan, dass es weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. wirklich wunderbar. Daher brauchen wir die Kraft Gottes, um das zu verstehen. Denk an die große, mega Bedeutung dieser historischen Tatsache. Nimm dir Zeit und überlegst dir, was Gott in dieser Welt getan hat. Lese vielleicht ein bisschen weniger Nachrichten oder ein bisschen, was weiß ich, nimm ein bisschen Zeit weg von irgendeiner Hobby oder irgendein Schlaf oder irgendwas und denk darüber nach. Gott hat Wunderbares getan. Lobe, diene und liebe den Herrn. Seine wunderbare Möglichkeit, die wir alle haben. Amen. Lass uns miteinander beten.